Ich glaube, eine der wichtigsten Lehren im Neuen Testament ist sicher der Heilige Geist, was er uns für die Gemeinde geschenkt hat. Und da ist das Thema Gaben. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass engagierte Christen, 80% der engagierten Christen, nicht wissen, was ihre Geistesgabe ist. Nur 20% haben eine Ahnung und können sagen, das ist meine Geistesgabe. Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich sagen soll, habt schnell die Hand auf, wer es weiss. Wir lassen es, glaube ich, sein. Ich weiss nicht, was passieren würde. Die einen würden vielleicht einfach aufhalten und denken, ja, vielleicht müssten wir es dem Schluss machen, weil vielleicht auch ein bisschen mehr zum Thema noch klar ist. Ich denke, es ist etwas vom Wichtigsten, weil die Gemeinde letztendlich von dem lebt. Die Gemeinde lebt davon, dass wir nicht einfach nur mitschaffen, sondern dass wir in dem Bereich mitschaffen, wo Gott uns wirklich Gaben geschenkt hat. Und ein Bild, das das gut beschreibt, ist eigentlich das Bild vom Fußballfeld. Auf dem Spielfeld sind 22 Männer, die dringend eine Pause brauchen und 1000 andere auf der Tribüne, die endlich mal ein bisschen bewegt werden sollten. Und manchmal ist das gleiche Bild in der Gemeinde. Es sind ein paar Einzelne, die sich in diesem Bereich einsetzen, wo sie Gott auch begabt hat. Andere freuen sich, dass etwas geht und läuft. Aber sie sollten dringend eigentlich auch das reinbringen, was ihnen ist geschenkt wurde. Und um das geht es eigentlich. Es geht heute Abend nicht darum, dass sie sagen, so, jetzt tut mal etwas. Sondern ich glaube, es geht vielmehr darum zu entdecken, was ist das, was Gott in mein Leben hineingelegt hat, wo ich der Gemeinde dienen kann. Wo stehe ich, wo fehle ich vielleicht in der Gemeinde? Wo hocke ich im Moment auf der Tribüne? Auch wenn ich vielleicht ganz viel tue. Aber ich mache das nicht, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Wir wollen heute Abend verschiedene Fragen miteinander anschauen. Zuerst mal, was steht hinter dem Begriff Gaben vom Geist, Geistesgaben, Gnadengaben? Nachher werden wir einen praktischen Teil haben, wo wir miteinander den Text aus dem 1. Korinther 12 anschauen wollen, den ich euch an diesem Text mit ein paar Fragestellungen dazu arbeiten lasse. Ich denke, nicht nur ich sehe das, das seht ihr alle, was sie Geistesgaben und wozu sie sind. Nachher, welche Geistesgaben gibt es überhaupt? Wie entdecke ich meine Geistesgabe? Das ist sicher ein wichtiger Teil, da miteinander mal durchzugehen. Wie gehe ich mit meinen Geistesgaben richtig um, wenn ich es erkannt habe? Und was hält mich vom Einsatz von meinen Geistesgaben ab? Das werden so die sechs Fragen sein, die wir miteinander an diesem Abend durchgehen wollen. Der erste Bereich ist ein bisschen vom Griechischen her. Was steht eigentlich hinter dem Begriff? Es gibt drei Begriffe, die zum Teil mit geistlich oder mit Geistesgaben übersetzt werden. Das eine ist Pneumatikos, geistliche Gabe, also ein bisschen das Gegenteil von fleischlich, geistlich. Gerade am Anfang vom 1. Korintherbrief 12 und 14 wird dieser Begriff gebraucht, weil der Paulus sagt, jetzt wollen wir über das Geistliche reden. Nachher gibt es einen zweiten Begriff, das ist Stoma. Vor allem gerade im Epheser 4, 8, wenn der Apostel Paulus die fünf Diensten aufzählt, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte, Lehrer, dann wird hier der Begriff Doma als Gabe im Sinn von einem Geschenk gebraucht. Ein Geschenk, eine Gabe, die Gott in die Gemeinde hineingelegt hat, in diesen fünf Funktionen. Und vor allem der Hauptbegriff, wo wir auch, wenn es um Geistesgabe jetzt das, was wir heute speziell anschauen wollen, geht, ist der Begriff Charisma. Charis heisst Gnade. Und zum Teil wird es mit Geistesgabe übersetzt, zum Teil auch mit Gnadengabe. Die meisten Übersetzungen verwenden eben den Ausdruck Geistesgabe, aber es geht hier eigentlich um eine Gnadengabe, die wir auch im Vergleich mit Epheser 4, 7 sehen. Dort wird ganz klar gezeigt, es ist nicht einfach etwas, wo du so überkommst oder heute auf Knopfdruck da ist, sondern es ist ein Geschenk. Du kannst es auch nicht in dem Sinne erlernen, das zeigst du so, aber ja, also das kann der so gut, das möchte ich auch. Sondern es ist wirklich ein Geschenk, es ist aus Gnade Geschenk. Epheser 4, 7 bringt das auch ganz klar zum Ausdruck, wenn Der Paulus schreibt, jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Also ist letztendlich Gnade. Es ist nichts verdient. Nicht etwas, was ich leisten kann. Nicht etwas, wo ich sage, jetzt mache ich etwas anders, dass ich das überkomme, sondern es ist ein Geschenk, so wie er es uns zugedacht hat. Interessant ist, wenn wir dem Begriff Charisma, also der Grundform, noch ein bisschen nachgehen, hat mich spannend gedacht, woher kommt eigentlich der Begriff? Wir finden das Verb Chairo, das bedeutet sich freuen. Der Begriff Charizomai bedeutet erfreuliches Erweisen. Nachher das Substantiv Charis bedeutet Freude, Anmut. Chara bedeutet Fröhlichkeit. Und nachher das Substantiv, wie wir schon hatten, Charisma, Geschenk, Wohltat, Gunstbezügung oder eben auch Gnadengabe. Das Interessante ist, es geht um etwas Erfreuliches. Es geht nicht um etwas, wo man sagen muss, Hilfe, Geistesgabe. Sondern wenn wir die Grundformen, die von dem wo Charisma davon herkommt, es geht immer, es ist Grund zum Freuen. Es ist etwas Fröhliches. Es ist etwas, wo wir nicht irgendwo Angst haben müssen. Ich muss sagen, wenn wir schon das mal uns verinnerlichen können, ich merke, was mit Heiligen Geist zu tun hat, zum Teil mit Geistesgabe, je nachdem, was wir für Erfahrungen gemacht haben, haben wir manchmal so ein bisschen das Gefühl, huch, was kommt da auf mich zu? Wenn wir das ein bisschen anschauen, von der Grundbedeutung her, es bedeutet Freude. Es bedeutet, Gott meint es gut. Gott will das Beste für uns. Das Neue Testament spricht hier extrem freundliche Sprache, freundliche Zuwendung von Gott zu uns Menschen. Alle Stellen, wo Geistesgabe genannt wird, sehen wir eigentlich durchwegs die freundliche Zuwendung. Und das, was Gott dem Mensch gibt, wirkt sich im Mensch vielfältig aus, immer gemeinschaftsstärkend, nicht konkurrenzierend und letztendlich ermutigender und erbauender Weise. Für mich ist das eigentlich wie die Grundlage, wenn wir da schon mal wieder durchschnaufen und sagen, wow, etwas Gutes, Gott will uns gut tun dabei. Der Begriff Geistesgabe, Gnadengabe ist etwas, das Gott uns schenkt in seiner Gnade. Wir wollen aber auch anschauen, was und wozu sie eigentlich Geistesgabe. Ich habe euch das Blatt vorbereitet, ihr könnt eure Bibel nehmen, ihr habt hier den Luther-Text. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mal 1. Korinther 12, 1 bis 31 durchlesen. Vielleicht noch Sachen anstreichen, darum habe ich euch so auf einem Blatt ausgedruckt. Ihr könnt die mal durchgeben. Die ein Schreibe brauchen. Dann könnt ihr auch anstreichen und nachher stellt euch beim Lesen die folgenden Fragen. Was kennzeichnet geistliche Gaben? Also was kennzeichnet? Was ist im Umfeld von diesen Gaben? Wozu sind sie überhaupt da? Oder hat jeder Christ Geistesgabe oder gar alle Gaben? Oder gibt es eine Gabe, die jeder Christ muss haben? Was lesen ihr in diesem Text? Was wird rund um die Gaben, nicht jetzt die Gaben selber, da kommen wir nachher noch dazu, sondern was kennzeichnet es? Was macht die Gaben aus? Für was werden sie eingesetzt? Und nehmen wir uns doch einfach 5 Minuten Zeit, dass ihr zu zweit oder alleine für euch den Text mal durchlesen könnt und euch Notizen machen, was und wozu sind die Geistesgaben, dass wir da nachher miteinander einige Punkte zusammentragen können. So schnell geht es, einen Text theologisch zu ergründen. Jetzt sind wir mal gespannt, was da alles kommt. Wir sind ja ein Haufen und wir helfen einander. Genau. Was ist euch aufgefallen? Was kennzeichnet geistliche Fragen? Was wird über Gaben gesagt? Für was sind Gaben? Was ist euch aufgefallen?
Die Gaben, die ich bekommen habe, dass die anderen dienen und nicht dem Selbstzweck
sind. Genau, Vers 7. Zum Nutzen aller. Also nicht einfach etwas, wo ich sage, wow, super, habe ich das jetzt für mich. Sondern es dient allen. Letztendlich kann man sagen, Geistesgaben sind immer auch Dienstgaben. Also wenn du eine Gabe hast und du dienst damit nicht, dann ist irgendetwas falsch. Weil dann kommt sie gar nicht zu dem, was wir jetzt hier lesen. Genau. Gibt es weitere Beobachtungen? Sachen, die euch sind aufgefallen? Dass man Jesus nicht fluchen kann. Oder wird einfach durch den Heiligen Geist bewirkt. Das muss ich sagen, wir können eigentlich durch den Geist in uns Jesus nicht fluchen. Das ist im Vers 3. Genau. Und wir können nur Jesus, also Jesus' Namen anrufen durch den Geist. Ja. Ist nicht in dem Sinn jetzt eine Geistesgabe, aber ist etwas, was Gottes Geist natürlich uns bewirkt. Genau. Geht's weiter? Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Ich denke, eine Feststellung ist hier noch nicht in dem Sinne nicht eine Aussage über Geistesgaben, aber einfach ein Zustand, wie es vorher war. Genau, gibt es weitere Beobachtungen? Ich denke, der Text ist ja nicht einfach um sonst dort drinnen. Es geht ja eigentlich, dass die Gaben miteinander zusammenwirken und eigentlich auch müssten miteinander zusammenwirken. Ich habe im Skript einen kleinen Exkurs dazu gemacht. Wir müssen als Christen zusammenarbeiten. Sonst wie ein Körper auch muss zusammen funktionieren. Genau. Genau, zum einen wir müssen es zulassen, aber zum anderen es muss sich auch ergänzen. Es muss miteinander zu dem kommen. Also wenn ich sage, ich will zwar nur die Hand, aber der Arm nicht, dann habe ich ein Problem. Dann funktioniert auch die Hand nämlich nicht. Ja. Was auch immer, aber man kann es nachher mit einer geistlichen Verstümmelung gleichsetzen. Ja. Weitere Sachen, die euch auffallen? Ja. Also es ist ausschliessen, dass die geistliche Gabe Quelle nicht zählt. Also Gabe kommt, ist ganz klar, Gott ist der Geber von dieser Gabe. Ist die Kraft von dieser Gabe. Wir werden später nochmal auf diesen Punkt noch näher eingehen. Dort wird eigentlich nachher auch angesprochen, vor allem im Vers 4, auch wenn es verschiedenartige Gaben sind. Es ist doch ein Geber dahinter, es ist ein Geist. Man könnte ja sagen, ja, jetzt, aber das ist hier anders und da, der macht etwas anders, es sind es verschiedene Geister. Sondern sagt, nein, es geht von einem aus. Gibt es weitere Sachen, die euch auffallen? Also dort in der Neu-Genfer Übersetzung steht es, Vers 28 oder wo? 30.
Nicht alle haben die Gabe des Heilens. Nicht alle können von Gott eigentlich in Sprache reden. Hier steht ja noch eine Frage.
An und für sich ist das eine rhetorische Frage hier, die eigentlich auf das herweist. Die Neu-Genfer Übersetzung nimmt das eigentlich dort schon so auf. Wird aber auch an anderen Stellen deutlich. Zum Beispiel Vers 8, einem wird gegeben, durch den Geist zu reden von der Weisheit, dem anderen wird gegeben. Und dort wird ganz klar deutlich, nicht einfach alle, allen wird das geben, sondern einem wird das geben, einem anderen eine andere Gabe. Und nachher kommt auch wieder das mit dem Leib, es spielt nachher alles miteinander zusammen.
Mhm. Also muss ich mich auch nicht plagen, wenn ich die und die nicht habe.
Ja.
Da habe ich eben die richtige
Person. Ja, genau. Er teilt zu. Wir sind nicht die, die sagen, die muss es jetzt sein, sondern er teilt zu. Wir kommen später noch einmal darauf, kann auch unglaublich entlastet sein. Also ich sage immer, wird es noch einmal sagen, seid froh für alles, was ihr nicht habt. Ja, nein, also für das ist auch Verantwortung, ja.
Gleichzeitig fällt mir aber auf im Vers 21, dass wir sehr gut auch zueinander können sagen, dich brauche ich nicht, also meine Gabe, die ist nicht wert, die du hast, ich habe viel besser. Also das kann anscheinend auch passieren, wenn du
gemeint. Die Auseinandersetzung, eben zu Auge kann sagen, ja, ich brauche die nicht. Also die Auseinandersetzung, das, was Andrea eigentlich auch angetönt hat, kann sein, dass wir Leute ausschliessen. Und da müssen wir schon aufpassen. Wo haben wir vielleicht das Gefühl, ja, aber das ist ja nicht so viel wert. Vor allem, wenn ihr nachher von der geringsten, vom geringsten seid, wo eigentlich das Wichtigste ist, wo wir vielleicht etwas, was uns unscheinbar scheint, vielleicht wie nicht beachten und eigentlich etwas wertvoll vorbeigehen, wo Gott in die Gemeinde hineingestellt hat, auch als Ergänzung, als das Ganze können darstellen.
Ja.
Genau, einfach auch das zu akzeptieren, wo wir sind und sagen, ich muss nicht etwas anderes sein. Das, was Annelie so hat angesprochen, und sagen, es ist gut, wie es ist. Der eine sagt, ja, ich bin jetzt nur ein Fuss, ich würde zwar gerne Hang sein und der kann ja irgendwo machen wir uns einen grossen Stress, aber wir dienen dem Leib nicht. Also, das ist gerade Simea Schwab, der da mit den Füßen Ähnliches machen kann, wie wir mit den Hängen. Aber wenn da jemand von uns so muss arbeiten, dann wird es ein Knurz. Und dann werden wir nicht das können, das Potenzial ausschöpfen, das Gott uns eigentlich gegeben hat. Und ich glaube, das passiert oft in unseren Gemeinden auch, dass ein Fuss wirklich muss Aufgaben wahrnehmen muss, die eigentlich eine Hand machen muss, weil die Hand vielleicht fehlt. Das ist vielleicht auch eine Spannung, die hier eigentlich auch angesprochen wird. Genau. Gibt es noch Sachen, die euch auffallen? Also die Frage, wieso das eben im Nord, die haben alle die Gabe und die anderen nicht. Zum einen kann es sein, dass alle das Gefühl haben, ich muss die Gabe haben und es wird vielleicht kopiert. Aber es heisst ja nicht wirklich alle. Aber sie machen alle so, wie es wäre, weil es zum guten Ton gehört. Also wenn wir gerade mal die Zunge reden, wollen ansprechen, weiss ich natürlich, dass viele Leute Gab vor Zungen reden nicht haben, aber Zungen reden, einfach weil sie es antrainiert haben. Da liest man viele Geschichten darüber. Dani wird das nächste Mal dort noch ein bisschen näher darauf eingehen. Wo ich muss sagen, da kann ich alle Zungen reden, aber ich würde sagen, es ist ein kleiner Bruchteil, der es wirklich als Geschenk bekommen hat. Und nachher, das andere ist das, was Andrea sagt, vielleicht hindern wir auch gewisse Gaben, dass sie sich entfalten können. Das ist, dem müssen wir uns auch immer wieder aussetzen, uns hinterfragen. Genau. Also es gibt sicher noch vieles in diesem Text. Ich möchte da eigentlich nicht länger verweilen. Ich komme eigentlich auf alle Punkte im Weiteren noch zu reden. Ich möchte einfach ganz kurz ein Fazit ziehen. Was sind Geistesgaben? Eine Geistesgabe ist eine von Gott nach seinem souveränen Willen, wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Wiedergeburt. Ich habe jetzt gefunden, wir können, glaube ich, Geistestaufe hier drin, das haben wir ja das letzte Mal geklärt. Geschenkt, übernatürliche Fähigkeit, die dem Gläubigen gegeben worden ist, um sie dienen zum Wohl des Leibes Christi und zur Erfüllung ihres Auftrags einzusetzen. Ja, der Satz zum Teil vom Dani übernommen. Er hat dort drin geschrieben, wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Wiedergeburt. Wir lesen es nie genau. Aber ich gehe sehr stark davon aus, wir bekommen bei Wiedergeburt eine Gabe geschenkt. Vielleicht wissen wir noch nicht, welche. Und die darf sich entfalten. Ich glaube aber, dass auch später Gaben noch dazukommen können, die er vielleicht in speziellen Situationen uns schenkt. Darum finde ich es gut, auch zu sagen, wahrscheinlich zum Zeitpunkt, weil es für mich oder das andere Element gibt, dass auch noch etwas später kann dazukommen oder sich vielleicht auch erst später entfalten kann. Genau. Nachher zusammenfassend die Wesensmerkmal, Gaben sind von Gott unterschiedlich an uns verteilt. Ich finde das Bild immer so cool mit diesen Schraubenzieher und die Frage ist immer, stehen wir oder muss eben ein Fuss eine Aufgabe wahrnehmen vor einem Hang und der Hang, stellt euch vor, einer läuft auf den Hang, weil die Füße nicht mehr wollen. Es funktioniert einfach nicht, ist ähnlich wie hier. Und da habe ich das Gefühl, das kann schnell mal in einer Gemeinde passieren, dass irgendwo eine Aufgabe jemand muss besetzen, der einfach sagt, ich mache es halt. Aber eigentlich nicht wirklich von Gott begabt ist und eingesetzt ist auch in die Aufgabe. Und dann passieren nachher so Sachen wie hier, jeder gibt sein Bestes, aber es kann nicht wirklich auch in dem Sinn, ich weiß nicht, ob man darf sagen, gewinnbringend geschaffen werden. Der Segen steht nachher nicht in dem Mass von Gott drauf, weil wir einfach im falschen Ort sind. Gaben sie von Gott, gaben sie aber für Gott, zur Erhöhung von Jesus, um Jesu Ziel zu erreichen und dass Gott darf gepriesen werden, letztendlich zum Nutzen füreinander. Also Gaben sie nicht etwas, das wir einfach so ein bisschen einsetzen nach Lust und Laune und sagen, du, ja, der hat ein Gabe geschenkt bekommen, ist cool, willst du mal schauen? Sondern es ist eigentlich ganz klar für die Gemeinde zum Nutzen füreinander zur Verbauung vom Leib. Das ist eigentlich das, was wir auch in unserem Text gelesen haben. Was ist es nicht? Jedes Rühmen ist ausgeschlossen, denn Gott wirkt alles. Also wir können nicht sagen, hey, schau mal, ich habe im Fall das und das bekommen. Dann haben wir irgendetwas nicht richtig verstanden. Sondern es ist ein Geschenk. Wir können uns dessen nicht rühmen. Gabe ist auch nie eine Belohnung. Also du kannst nicht sagen, ja, jetzt arbeite ich einen Haufen für die Gemeinde mit, dann schenkt mir Gott vielleicht schon irgendetwas. Also das funktioniert nicht. Gott schenkt oder teilt jedem zu, wie er will, Gottes Geist. Jeder Selbstzweck, Eigenwill oder vor allem Individualismus ist ausgeschlossen, aber es ist zum Wohl von der ganzen Gemeinde. Wenn du deine Gabe für dich allein daheim pflegst, dann muss ich sagen, ist irgendwo nicht das, was Gott geschenkt hat dafür. Und dann wird sie wahrscheinlich über kurz oder lang auch wieder verkümmern. Jeder Eigennutz ist ausgeschlossen. Jedes Neid ist ausgeschlossen. Wir haben es vorhin mit dem Auge. Eigentlich darf kein Neid untereinander sein. Wir machen einander damit eigentlich nur kaputt, der Leib. Jede Überheblichkeit und Arroganz ist ausgeschlossen, dass wir uns überheben. Jetzt sogar im Bild vom Leib, wo der Paulus im 1. Korinther 12 braucht. Und jedes Amt darf nicht automatisch mit einer Gabe verwechselt werden. Also nur weil du jetzt Jungschi-Leiter bist, hast du nicht einfach die Gabe vom Jungschi-Leiter. Also die Gabe vom Jungschi-Leiter gibt es gar nicht, aber die kommt, wir kommen dann nachher noch drauf. Ob Frucht vom Geist ist nicht vergleichbar mit den Geistesgaben. Das ist noch interessant, das auch wirklich zu unterscheiden. Die Frucht vom Geist und die Geistesgaben sind zwei verschiedene Sachen. Aber ich glaube, es braucht beides. Da, wo nicht ihr Geistesgabe auch die Frucht vom Geist zum Tragen kommt, Liebe, Sanftmut, da wird oft unsere Gabe in einer falschen Art und Weise gebraucht. Und da, wo wir zwar geistlich Frucht bringen, Liebe, nett, zuvorkommend und all die Sachen, Liebe, Freude, Frieden, die der genannt wird, aber wir leben unsere Geistesgabe nicht. Der bewegt sich letztlich nichts. Wir sind zwar eine nette Gesellschaft, aber es wird sich nicht viel passieren. Ich denke, es braucht beides. Die Frucht vom Geist, aber auch die Geistesgabe. Und die spielen eigentlich letztendlich ineinander rein. Welche Geistesgabe gibt es? Letztendlich ist es nicht ganz eine einfache Frage. Wir haben vor allem vier Textstellen, klassische Textstellen. Römer 12, 1 bis 8 und 1. Korinther 12, 1 bis 11, jetzt speziell, wo die Gaben genannt sind, und dann 12, 28 bis 30. Also relativ einfach. Römer 12, 1. Korinther 12 und nachher Epheser 4 und 1. Petrus 4. Also relativ einfach zu merken. 2 mal 12 und 2 mal 4. Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4. Hier wird ganz klar werden die Geistesgaben genannt. Vielleicht können wir mal einige zusammentragen, die euch gerade in den Sinn kommen oder die ihr jetzt sogar gelesen habt in Korinther. Was gibt es für Geistesgaben? Das kann sein, das ist falsch. Ja, 1. Korinther 1 bis 11 und dann kommt der Text vom Leib, der zwar drin gehört, aber dort werden nicht mehr Geistesgaben als solches genannt. Genau. Und dann der Vers 28 bis 30 noch einmal. Was gibt es für Geistesgaben, die euch bekannt sind? Gabe vor Geistesunterscheidung. Prophetische Rede. Gabe vor Lehre. Wort vor Erkenntnis. Dienen. Heilen. Glauben. Weisheit. Wort vor Weisheit, Wort vor Erkenntnis. Ja. Wunder, Zungenrede und die Auslegung davon, ja. Wir haben einige Sachen miteinander zusammengetragen, einige Sachen, die ganz klar nicht in diesen Textstellen stehen. Das haben wir einfach schon so christlich übernommen. Viele Sachen, wo wir einfach sagen, ja, das ist auch eine Geistesgabe, aber die stehen hier in diesen Texten nicht drin. Werden auch nicht explizit so genannt, aber wir schauen es kurz zusammen noch an. Man kann die Geistesgaben nachher verschieden einteilen und es gibt verschiedene Formen, wie man das machen kann. Die eine ist sicher, dass man mal sagt, Leitungsgaben, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer, eigentlich nach Epheser 4, 11, sind eigentlich die wichtigsten Aufgaben zur Zurüstung der Kinder Gottes zum Dienst. Und die Leitungsgaben fließen fast alle im Bereich nachher vom Nächsten, von den Wortgaben. Also man kann auch sagen, man kann die Leitungsgaben Gott streichen und einfach nur die Wortgaben machen, reden und Wortgaben. Da ist Apostel, Predigt, Prophetie, Evangelisation, Hirte, Lehre, Ermahnung, Weisheit, Erkenntnis. Eigentlich alles, was mit dem gesprochenen Wort zu tun hat, das weitergegeben werden. Die wichtigste Aufgabe ist, Gottes Wort zu erklären und zu helfen, in der Praxis umzusetzen. Ein weiteres sind nachher Tat, Dienstgaben, Dienst, Helfen, Leitung, Verwaltung, Geben, Barmherzigkeit, Geisterunterscheidung. Nachher Bereiche wie Glauben, Musik, Dämonenaustreibung, Gebet, Gastfreundschaft werden in diesen Texten, Römer 12, 1. Korinther 12, werden nicht genannt. Wir kommen nachher noch darauf zu reden, ich werde euch die anderen auch noch zeigen. Nachher, hier ist die wichtigste Aufgabe, Gottes Werk können zu tun. Die, die er zuvor bereitet hat. Epheser 2,11 klingt da an. Und nachher gibt es die speziellen Gaben, Zeichengaben. Das ist Sprachenrede, Sprachenauslegung, Heilung und Wundertat. Eigentlich Gottes Wort bestätigen, besonders im Blick auf Mission. Das ist eine Möglichkeit, wie man das einteilen kann. Ich habe euch mal einfach alle, die ihr jetzt zum Teil auch genannt habt, mal aufgelistet, einfach, dass wir sie mal kurz durchgehen. Die farbig waren, kommen in diesen Texten vor. Ihr seht es nachher hinten auch. Und die weiss sind, die werden nicht explizit in diesen Texten genannt. Nachher Auslegung von Zungenrede, Barmherzigkeit, hier sind sie einfach alphabetisch geordnet. Nachher Dämonenaustreibung, das sehen wir nie als in dem Sinne als eine Gabe in diesen Gabenkatalog. Ich persönlich, das ist meine Meinung, ich gehe davon aus, dass es Gaben gibt, wie Dämonenaustreibung, wo man durchaus kann sagen, es ist eine Geistesgabe. Und für mich ist auch Römer 12, 1. Korinther 12, man kann sie nicht übereinander legen, es sind beides nicht wirklich eine Liste, wo man sagen kann, das ist jetzt genau das Gleiche genannt. Von dem her würde ich auch sagen, es gibt Gaben, die über die Aufzählung dort ausgehen. Eben Dämonenaustreibung ist sicher etwas, wo Gott Menschen auch begabt, gerade in diesem Bereich. Obwohl, das müssen wir jetzt genau anschauen. Die Zeit haben wir eigentlich nicht. Wir werden nächstes Mal die eine oder andere Gabe noch etwas genauer anschauen. Ist für Dämonenaustreibung wirklich eine besondere Gabe nötig? Oder kann das nicht jeder Christ? Das wäre etwas, das wir müssen anschauen. Ich merke, wir haben viel zu viel Angst bei solchen Sachen. Wo ich muss sagen, ihr habt alle den Heiligen Geist, ihr habt alle die Vollmacht, hier wirklich auch zu gebieten. Nachher zu dienen. Ehelosigkeit ist so eine, wo ich jetzt muss sagen, ja, okay, sie wird einfach in gewissen Gabenkatalogen, findet ihr das immer wieder. Ob das eine Geistesgabe ist, naja, aber also wenn jemand die hätte, freut mich darüber. Also, aber ist jetzt für mich etwas grenzwertig. Aber sie wird in vielen einfach so Gabenlisten natürlich auch aufgezeigt. Und ja, genau. Also wenn du verheiratet bist und das Gefühl hast, Gott hat dich da beschenkt, ist es wirklich ein bisschen dümmer gelaufen. Ja. Genau. Aber ich glaube, dass Menschen vielleicht wirklich auch ein innerliches Ja überkommen und sagen, oh, es ist okay für mich, es ist mein Weg, den ich gehen will. Und darüber auch die Ruhe hat. Ob es gerade eine Geistesgabe ist, es kann natürlich auch jemand unglaublich freigesetzt werden für Aufgaben, die jemand, der verheiratet ist, in dem Sinne nicht hat. Der Paulus redet immer wieder auch davon. Hoppla. Nachher Erkenntnisrede, Ermahnung, nachher Evangelist, Evangelistendienst, freiwillige Armut wird jemand auch genannt. Also ich weiss, dass hey Leute die Gabe. Ob das ohne Geistesgabe ist, ich kann mir es durchaus vorstellen. Freiwillige Armut. Ich denke gerade an die Leute, die noch ihre Kaffeebüttel nachher auf Afrika schicken. Gut, vielleicht das nicht gerade, aber einfach. Ich weiss von Leuten, die wirklich das Letzte geben und hier eigentlich arm leben. Einfach weil sie bereit sind, weiterzugeben, zu schenken. Und ich glaube, das braucht wirklich eine spezielle Ausrüstung, dass du auch die innere Haltung hast, letztendlich. Gastfreundschaft wird oft auch genannt. Nachher das Geben, das Gebet. Das Gebet wird auch nicht explizit genannt in diesen Texten. Geisterunterscheidung, Glauben, Handwerk. Da können wir den Bezug zum Beispiel machen. Darum sage ich auch, jetzt gerade im Alten Testament, ist Gottes Geist auf die Menschen gekommen, die sind besonders ausgerüstet worden, für die Stiftshütte und so weiter zu bauen. Das ist für mich eigentlich auch der Text, wo ich muss sagen, mal, Gottes Geist kann auch über die Gabenliste, die wir eigentlich haben, in diesen Texten, Menschen wie befeigen zu jemandem, wirklich, dass sie aus dem Geist heraus wie eine Gabe geschenkt bekommen. Nachher Heilung, helfen. Wir kommen zum Helfen dann noch einmal in der nächsten Auflistung. Nachher Hirtendienst, künstlerische Kreativität, auch das wieder im Zusammenhang mit dem Handwerk, das wir vorhin hatten. Lehrdienst, Leidensbereitschaft, Martyrium, wird auch genannt, aber allerdings auch nicht in diesen vier Texten. Leitung, Leiterschaft, Missionar, Musik. Wir haben noch darüber diskutiert als Pastoren, ob Lobpreisleiter eine geistliche Gabe ist. Man kann es natürlich auch einer anderen Gabe zuordnen, ein Stück weit. Nach einer Organisation, Leitung, Prophetie, prophetisches Reden, Seelsorge. Könnte man natürlich auch stark mit dem Hirtendienst nachher Unterscheidung der Geister. Wieso habe ich das nicht farbig? Nachher Weisheitsrede. Wundertaten und Zungenrede. Genau, das sind so alle, die ihr werden finden, die wir zum Teil auch aufgelistet haben. Geistesgaben sind, wie wir schon gehört haben, etwas, wo Gott uns wirklich wie zusätzliche Ausrüstung gibt in diesen Bereichen. Und ich für mich sage, ich würde mich nicht allein auf den Gabenkatalog beschränken, wo uns die vier Bibelstellen geben, sondern ich glaube, Gottes Geist geht da und dort auch darüber aus, dass er uns für gewisse Situationen auch etwas gibt. Obwohl ich klar muss sagen, die meisten Gaben, die ihr auch sonst überkommt, könnt ihr einem von diesen Sachen in der Regel zuordnen. Neben Seelsorge wird nie genannt. Wenn jemand Gabe für Seelsorge hat, dann hat er im Bild gesprochen, sicher vom Hirt her, ist natürlich etwas, was das auch mit drin beinhaltet. Ja.
Ja.
Ja. Obwohl jetzt hier wird sicher die Stelle nicht aufgelistet, wo der Seelsorger genannt ist. Wahrscheinlich wird jetzt der Hirt als Seelsorger betitelt. Also. Okay. Also, wir haben es ja das letzte Mal schon gehabt, um Geschichte zu lesen, der Elberfelder, oder? Da sind wir auf der sicheren Seite. Geistesgaben, das ist das, was ihr wahrscheinlich die einen kennen, vom Christian Schwarz. Er teilt es heute eigentlich nach drei Farben zu, teilt es Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist zu. Schöpfer, Jesus, Geist. Also das grüne Segment, das biblische Modell Schöpfung, Schlüsselwort Werk, Lieblingsthema die Welt, Aufnahmegruppe, vor allem landeskirchlich, Liberale, nachher Rotsegment, Golgatha, Wort, Christus, Evangelikali, Blausegment, Pfingsten, Wunder, Gemeinde, Charismatiker. Sein Anliegen ist vor allem, dass wir lernen, Ausgewogenheit leben. Und das zieht er eigentlich in all seinen Büchern, zieht er die drei Farben durch. Ich habe nicht den Anspruch, dass ihr das heute Abend versteht. Das ist eine Theologie fast für sich, die da der Christian Schwarz mit dem aufbaut. Aber er geht natürlich darauf ein und sagt, wir haben einen dreieinigen Gott. Und da ist der Heilige Geist ein Element. Da ist Jesus ein Element. Und wo er eigentlich stark, und da bin ich ganz ihre Meinung, wo er sagt, wir müssen wieder zur Ausgewogenheit finden und nicht einfach mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Und wir FWGler, wir sind natürlich ganz im roten Bereich. Darum haben wir wahrscheinlich auch ein rotes Logo, ich weiß es nicht. Also hat wahrscheinlich schon ein bisschen etwas auch mit dem zu tun. Weil wir stark christusorientiert sind und er hat in seinem Buch auch getestet und da schlägt die FWGler schon auch im roten Bereich aus. Das ist ganz klar. Und er teilt nachher Gaben auch den Einzelnen zu. Er geht etwa von diesen 30 Gaben aus, die wir vorhin genannt haben. Darum habe ich so kurz angesprochen. Im grünen Farbbereich bezieht er sich primär eben auf Schöpfungsoffenbarungen, vor allem auf Gaben, die ihr auch in eurem Umfeld bei anderen Leuten feststellt. Also wie Handwerk, Gastfreundschaft, Barmherzigkeit, Organisation, freiwillige Armut, Weisheit, das teilt er alles dazu, wo er sagt, das erleben ihr auch in eurem Umfeld. Da muss jemand nicht mal Christ sein. Und es wird dazu eine geistliche Gabe, wo Gottes Geist wirklich in das hineinwirkt und wirklich auch etwas kann bewegen dadurch. Und nachher das rote Segment, vor allem eben stark auf Wort konzentriert, bezieht sich auf Verkündigung vom Evangelium und darauf, Menschen beim Wachstum im Glauben zu helfen. Jetzt haben wir hier eine etwas eigenartige Gabe, die er hier natürlich drin tut. Er hat es einfach sonst nie untergebracht, darum tut er sie hier rein. Das sind gerade Gaben vom Helfen, vom Dienen, von Ehelosigkeit. Und er sagt, die gehören nicht in die Gruppe, aber er geht davon aus, dass die eingesetzt werden, damit der Leiter, der ein Wort verkündigt, entlastet wird. Und darum tut er sie dann nachher in diese Gruppe. Also ihr merkt, das ist einfach ein Schema, wie er die Sachen einteilt und sagt, die dienen dazu, dass ein anderer vielleicht mehr Zeit hat, eben wie zu helfen. Darum seht ihr dort im Bild hinter einem anderen Pastor, der seine Schreibmaschine hockt und nicht muss Tischen und Stühle herstellen, sondern er hat jemanden, der ihm hilft und darum kann er sich einer Lehre widmen. Also, es ist einfach eine Variante, wie er es aufteilt. Ich bin jetzt da auch nicht in allem. Die Frage ist, müssen wir es überhaupt so aufteilen? Aber wenn ihr den Gabentest von ihm macht, kommt ihr dem nicht vorbei. Darum erkläre ich es kurz. Zu diesem blauen Farbbereich ist vor allem jetzt die übernatürliche Kraft, Befreiung, Unterscheidung, Glauben, Heilung, Auslegung, Wundertaten, Gebet, Prophetie, Leidensbereitschaft, Zungenrede. Auch hier, ihr merkt, ich würde jetzt nicht alle einfach diesem Bereich zuordnen oder auch vorher, aber er hat es irgendwo müssen aufteilen, dass sein System am Schluss aufgeht. Genau. Und er hat es irgendwo hergebracht, freue mich für ihn, aber ja, wir haben noch nicht darüber diskutiert, wie der Dani darüber denkt. Ich bin natürlich von NGE, die Umfrage, die wir auch in der Gemeinde machen, sehr stark geprägt von dem, merken, es ist eine gute Sache, finde auch der Gabentest eine tolle Sache. Wenn man ihn nicht einfach für sich gesondert alleine braucht, wir werden später noch einmal darauf zurückkommen. Aber auch da, ihr merkt, es gibt auch hier ein klares Schema, wie es jemand aufteilt. Für mich ist nicht so wichtig, was ist es jetzt? Und gleich denke ich, ist gut, wenn wir uns mit diesen Sachen auseinandersetzen. Ich empfehle euch, leset die Texte mal. Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4, 1. Petrus 4. Einfach zu wissen, von was redet die Bibel, wie zeigen sich die Gaben. Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich mit dem auseinanderzusetzen und zu merken, was es gibt. Und wie man schon gesagt hat, eben, je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt, findet ihr all das so drin. Und viele Gaben, die ihr in diesen Texten nicht findet, hat zum Teil auch damit zu tun, dass es wie eine quasi Unterkategorie von einem Bereich nachher ist. Genau, wie entdecke ich meine Geistesgaben? In meinen Augen ist das Erste, was wichtig ist, mich zu öffnen, Gott im Gebet. Wirklich auch den Mut haben, Gott zu bitten darum. Herr, was hast du mir für eine Gabe geschenkt? Was ist das, was du in mein Leben hineingelegt hast? Welche Gabe hast du mir gegeben? Und gerade wenn wir schwierige Erfahrungen haben gemacht, vielleicht mit anderen Geistesgaben, auch Gott im Gebet darum bitten und sagen, Herr, löse die Blockaden, die mich da auch hindern können. Wichtig ist nicht nur zu beten, sondern auch bereit sein, nachher Gaben einzusetzen. Da, wo wir mit Gaben beschenkt sind und gemeint von Herzen lieben, heisst es auch, die Gaben nachher mit einsetzen, einbringen. Also ich nehme nicht an, dass wenn ihr ein Geschenk bekommt, dass ihr das einfach daheim lasst und sagt, hey, so cool, ich habe ein Geschenk bekommen. Und du hast es nicht auf. Ja, das machen wir nicht. Aber vielleicht geht es uns manchmal so mit dem, was Gott uns schenken will. Wir wissen gar nicht, was drinnen ist. Also ich weiss nicht, ob jedes von euch seine Geistesgabe nennen und sagen, das ist es. Da hat Gott mich mit seinem Geist wirklich begabt. Das, was ich schon gesagt habe, entdecke die biblischen Texte, liste die Texte mal, beschäftige dich damit, informiere dich. Für mich ist immer noch das Wort Gottes das Beste für uns, mit den Gaben auseinanderzusetzen. Wie wirken sie sich aus? Was gibt es? Und der plötzlich zu entdecken, genau Das könnte das sein, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Mach dich sachkundig, informiere dich, red mit anderen darüber. Vielleicht auch Leute, die denkst, oh, die haben die Gabe. Dann habe ich das Gefühl, das wäre auch das, was in mir drinnen liegt. Und nachher test mal, was dir Freude macht. Also ich finde es cool, auch für unsere Jungen, wenn die ein Praktikum machen dürfen, hier gemeint, ist eigentlich das mal auszuprobieren. Und sagen, hey, ich möchte mal ihre Jungschi Andacht machen, ich möchte mal ihre Jungschi etwas leiten, mal zu entdecken, wo liegt etwas drin. Wo merke ich vielleicht auch vom Feedback von anderen her, hey, da hat Gott etwas in dich hineingelegt, wo er in dir vielleicht noch mehr will zur Entfaltung bringen. Also test es, entdeck mal, was dir Freude macht. Übernimm mal einen Dienst. Experimentiere so viel wie möglich, entwickle deine Gabe. Versuch es mal. Versuch es in verschiedenen Bereichen und lass dich überraschen, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Was mir wichtig ist, prüf auch deine Neigungen und setz deine Gabe noch viel spezifischer ein. Ich merke, wenn man den Gabentest vom Schwarz macht, der kommt unter Umständen raus, du bist begabt zur Lehre. Dann denkst du, wow, super, sofort beim Pastor melden und sagen, oh, nächsten Sonntag, und das geht wahrscheinlich in die Hose. Aber das hat nichts damit zu tun, weil du nicht begabt wärst in der Lehre, sondern weil du vor einem falschen Zielpublikum stehst. Du würdest eigentlich nie vor einer Gemeinde stehen. Aber wenn du deine Sonntagsschulgruppe vor dir hast, ja, da fliegen dir alle Herzen zu, aber es passiert vielleicht im Gottesdienst einfach nicht. Einfach, weil deine Neigung wichtig ist. Was hat Gott in dein Herz hineingelegt? Welche Tätigkeiten, welche Umstände, welche Menschengruppen, welche Situationen lassen dein Herz höher schlagen? Ich nehme dir etwa das Bild von einem Haus. Wenn die Leute fragen, ja, wie kann ich das entdecken? Ich sage, stell dir mal ein riesiges Haus vor. Und in diesem Haus hat es ganz viele Räume drin. Im einen Raum hat es schreiende Kleinkinder. Und du musst sagen, ja, das ist genau meins. Und ich sage, nein, eh nicht. Aber ja, wenn das für dich gut ist. Und an einem Ort sind vielleicht Teenager drin. Oder jemand wird magisch angezogen von diesem Bereich. Dann muss ich sagen, wenn du jetzt wirklich Gabe von der Lehre hast, ist das aber vielleicht genau dort, wo du hergehörst. Und dann merke ich, einfach nur einen Gabentest. Der Kreuzertal hat am Schluss ein Resultat, das kann unter Umständen völlig in die Hose gehen. Sondern zu entdecken, was hat Gott mir für ein Herz geschenkt? Was für eine Gruppe, was für eine Situation ist das, wo ich mich wohlfühle? Oder in einem Zimmer ist vielleicht das Bellitz drin. Ein Haufen wild fremde Leute. Und du sagst, genau meins. Ich bin froh, wenn ich niemanden kenne, aber mit diesen Leuten fühle ich mich gut und wohl, mit denen ins Gespräch und so weiter. Wo ich merke, das kann uns zeigen, was hat Gott mir für ein Herz geschenkt? Wo fühle ich mich wohl? Vielleicht ist es ein Raum mit Frauen, vielleicht ein Raum nur mit Männern. Einfach mal ein bisschen zu spüren, wo schlägt mein Herz. Und dann können wir uns, das, was Gott uns in unser Leben hineingelegt hat, noch viel spezifischer und in dem Sinn segensreicher ausleben, als wenn wir einfach mal so einen Gabentest machen und sagen, okay, ich habe einfach schon viel frustrierte Leute erlebt. Ich habe am Anfang auch einfach Gabentests ausgefüllt mit den Leuten. Und dann haben sie irgendetwas gemacht. Sie waren frustriert. Sie haben gesagt, hör auf mit deinem Gabentest, der bringt den nichts. Ich hatte völlig den Frust gehabt. Einfach weil sie nicht der waren, wo eigentlich auch ihr Herz schlägt. Darum finde ich das auch gerade beim Entdecken der Gaben wichtig. Prüf auch deine Persönlichkeit. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Die im Gabenseminar waren, Leben mit Profil. Das habe ich, glaube vor 4,5 Jahren, als ich daher bekam, haben wir das miteinander gemacht, mit einigen. Auch Persönlichkeit. Also wenn du jemand bist, der nicht gerne unter Menschen ist, bleiben wir mal bei der Gabe der Lehre. Wenn du wirklich eine Lehrbegabung hast, aber Gott hat dir eine introvertierte Persönlichkeit geschenkt. Du musst sagen, ich will mich am liebsten immer ins Mausloch verkriechen, wenn irgendjemand auftaucht. Dann mag das zwar sein, dass du die Gabe vor Lehre hast, aber vielleicht eher in dem, dass du ein Buch schreibst, als dass du vor Leuten stehst. Einfach auch das zu merken, Gott hat dir eine Persönlichkeit geschenkt, die auch in das mit hineinspielt. Und wenn du deine Geistesgabe entdecken willst, dann berücksichtige auch die Persönlichkeit, die dir Gott geschenkt hat. Also jemand, der sich unwohl fühlt vor Leuten, wird Gott nicht einfach vor die Leute zerren und sagen, so, dir habe ich jetzt die Gabe geschenkt, jetzt mach einfach etwas damit. Ich glaube, es können auch Veränderungen passieren, aber in der Regel zwingt uns Gott nicht zu etwas, was unserer Persönlichkeit nicht entspricht. Es gibt, glaube ich, spezielle Beispiele, wo das auch anders war, aber dort ist dann wirklich, hat es vielleicht manchmal schon die Situation bedingt, dass so etwas hat müssen passieren. Überprüf ganz nüchtern die Wirksamkeit von deinen Gaben. Wo hat Gott bisher Frucht geschenkt? Ich glaube, das tut uns gut. Manchmal sind wir auch ein bisschen, also das merke ich im Moment, ich tanze fast auf zu vielen Hochzeiten. Da hast du das Gefühl, ja, es ist alles irgendwo so gut. Wo ich manchmal den Eindruck habe, ich kann mich gar nicht mehr auf das konzentrieren, wo Gott mir Gaben geschenkt hat. Manchmal vielleicht auch, dass der etwas wie verkümmern kann. Und dort zu prüfen, wo passiert wirklich etwas, wo kann Frucht entstehen und sich dort wieder darauf zu fokussieren, weil dort auch letztendlich etwas Geistliches passiert, weil dort wirklich auch Frucht entsteht. Und dort wirklich vielleicht auch manchmal einseitig sein und sagen, ich möchte wirklich prüfen, wo passiert wirklich etwas, wo merke ich, da segnet Gott. Sucht das Urteil von anderen, habt den Mut, um mal jemanden zu fragen und zu sagen, wie erlebst du mich? Wo hast du das Gefühl, da hast du eine Gabe? Wo sagen sie vielleicht, ja, da verrennst du dich vielleicht mehr gedanklich in etwas, dass du das Gefühl hast. Und ich glaube allgemein, wir müssen einander viel mehr ermutigen, aufeinander zugehen und sagen, wow, hey, wenn ich das erlebt habe, ich glaube, da steckt etwas, da will Gott etwas in dir empfachen. Also nicht, dass wir einfach einander über das Ziel aus ermutigen und sagen, ja, Hauptsache ist ermutigend, ich denke, das wäre nicht fair. Aber einfach da, wo wir etwas entdecken, dass wir einander da wirklich auch das Urteil abgeben. Und da, wo wir im einen oder anderen etwas entdecken, mal auf das zugehen und sagen, du, ich habe das Gefühl, da ist etwas, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Aber bei der Entdeckung der Gaben kann auch Gabentesten hilfreich sein. Ich tendiere sehr stark, mache etwas wie das Dienstseminar, das ist vom Heibels oder das, was ich hier gemacht habe, Leben mit Profil, einfach wo der Gesamtaspekt mit einbezieht. Nicht einfach nur ein Gabentest. Und nachher weisst du, ich habe die Gabe für die Prophetie, aber weisst du überhaupt nicht, was du damit anfangen sollst. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das ein bisschen in ein gesamtes Umfeld mit einbeziehen. Hat jemand hier dazu noch Fragen oder vielleicht eine Ergänzung? Wie entdecke ich meine Geistesgabe? Alles klar. Also das wäre die Hausaufgabe für nächste Woche. Ich denke, es ist etwas, wo wir immer wieder dran dürfen sein. Auch wir als Pastor nicht einfach sagen, okay, wir haben unsere Gabe entdeckt, sondern immer wieder auch zu prüfen. Ist für mich jetzt auch im neuen Überarbeiten von diesem Thema, ich muss sagen, wo sind meine Geistesgaben? Und kann ich mich wirklich auf das konzentrieren? Wo verkümmern vielleicht auch Sachen, weil wir Sachen machen, weil vielleicht eben noch tausend andere irgendwo hocken und nicht vielleicht dem in die Richtung gehen können. Oder wir sind im Moment als Gemeindeleitung dran, die Ressourcen neu aufzuteilen. Und ich denke, dort sollte es ganz wichtig sein oder ehrlich sein, einander gegenüber und zu sagen, schau, ich habe das Gefühl, das wäre dein Part. Da hast du die Gabe. Oder auch zusätzlich Leute noch mit reinzunehmen und zu sagen, hey, da entdecken wir in dir, das wäre der Bereich, wo du begabt worden bist. Genau, wie gehe ich mit meinen Gaben richtig um? Und da ein paar Gedanken, die zum Teil auch wieder die Gedanken aus dem 1. Korinther 12 aufnehmen. Gaben müssen entdeckt und eingesetzt werden. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Bist du bereit, deine Gaben zu entdecken? Bist du bereit, das Abenteuer in deinem Leben auf eine Spursuche zu gehen? Wenn du deine Gaben nicht schon kannst sagen. Der Heibel sagt immer, wenn jemand dich fragt, sagt, was sind deine Gaben, müsstest du eigentlich deine drei Hauptgaben können sagen, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Wenn du das noch nicht schaffst, dann mach dir mal Gedanken, wo hat Gott in mein Leben das hineingelegt? Entdecke es und setze es ein. Nicht nur sagen, entdecke es jetzt und mache nachher nichts damit. Gaben müssen die Gemeinde aufbauen. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten. Haben wir auch im 1. Korinther klar gehabt, um mit der Gabe richtig umzugehen, muss ich sie in die Gemeinde einbringen. Gott hat mir nicht etwas geschenkt für mein persönliches Wohlbefinden, sondern er will, dass du in der Gemeinde damit dienst, dass du anderen dienst. Bleiben wir da. Gaben gehören für mich ganz klar in den Kreis von echter Gemeinschaft. Ich bin ganz ehrlich gesagt, vielleicht trete ich da gerade in ein Fettnäpfchen, aber für mich ist es wichtig. Man nimmt manchmal so besondere Gaben raus, wie Heilung, Wunder und so weiter, macht Spezialevents und sagt, kommt daher, da passiert Heilung, da passiert Wunder. Ich habe ein massives Problem mit solchen Sachen. Ich muss sagen, das ist nicht das, was uns eigentlich die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, das soll in der Gemeinde gelebt werden. Wenn es in der Gemeinde nicht gelebt wird, dann haben wir ein anderes Problem. Dort müssen wir uns fragen, haben wir irgendetwas abgeschnitten? Müssen wir irgendetwas, Thema Wunder, Heilung, Krankengebet und so weiter, über das mehr lehren oder das mehr auch öffentlich kommunizieren und sagen, hey, das können wir bei uns. Und ich glaube, wir sind keine von diesen Gaben verschlossen. Aber da, wo das wie aus der Gemeinde rausgenommen wird, die Spezialveranstaltungen, ich glaube, das ist nicht das, was Gott wollte. Sondern es soll wirklich einer Gemeinde dienen und gehört eigentlich in zwischenmenschliche Beziehungen. Ich merke gerade da, wo das zum Teil wie ausklingt ist, machst du zwar vielleicht coole Erlebnisse dort, aber ich habe zu viele Leute erlebt, die nachher nach so Highlights massiv sind, auf die Nase gefallen, abgestürzt sind. Und du hast nachher in der Gemeinde Häufchen Elend, wo du darfst auffahren, musst auffahren. Und ich muss sagen, weil man mit diesen Gaben in meinen Augen nicht sauber ist umgegangen. Weil sie aus dem Kontext von der Gemeinde rausgenommen werden und nicht mehr da sind, wo sie eigentlich reingehören in das Beziehungsumfeld, das wir schon haben. Darum bin ich persönlich sehr skeptisch, alle, die da pilgern, nach der, nach da und nicht wirklich eingebunden sind in einem Gemeindenumfeld, wo wirklich die Gaben letztendlich hineingehören. Aber da müssen wir uns als Gemeinde die andere Frage nachher auch stellen. Wenn Leute so Sachen gehen, können das die Leute bei uns nicht erleben. Und denke, da haben wir nachher, stelle ich auch mir nachher die Herausforderung, sagen, da wollen wir auch Schritte gehen, dass wir nicht einfach so Sachen brach liegen, sondern wirklich auch vor Gott darum ringen, dass er in unserer Gemeinde auch die Gaben zur Entfaltung bringt, dass auch da Sachen dürfen. Manchmal auch im übernatürlichen Bereich entstehen. Ja.
Oder nicht, interessiert mich nachher nicht mehr, ich bin weg. Aber in der Gemeinde, wenn man in der Gemeinde um einen Kranken betet, dann heisst das, wenn Jesus den nicht heilt, dann bin ich dann aber auch verantwortlich, den zu tragen, als Kranken oder als Behinderten. Und mit dem Weg zu gehen, das ist ganz ein anderes Umfeld. Weil der in der Gemeinde, wenn in der Gemeinde über jemanden betet wird und er bleibt krank, wird er treibt, er wird auffangen. Aber mit der ganzen Enttäuschung, ja, warum wird sich einer, der Jesus anscheinend jetzt halt nicht gesund macht, oder wird er auffangen. Aber an einer so Heilungsveranstaltung, also ich weiss nicht, wie viele Leute das da im Rollstuhl reinrollen und mit dem Rollstuhl wieder rausrollen. Und es hat sich nicht erfüllt. Und niemand ist da, wo sie dann treibt. Mhm. Also, da beschäftigt mich. Da denke ich, das darf nicht sein, da machen wir Menschen kaputt. In einem
Mass,
das einfach nicht gut ist. Ja.
Also ich denke, dass uns wirklich es gab, müssen Gemeindeaufbau dienen. Sie gehören in die Gemeinde hinein. Und ich glaube, sowohl wir als Gemeinde, als auch als einzelne Glieder, wir haben eine Aufgabe, auch das wahrzunehmen. Sei es mal eben das Thema Krankheit. Ich freue mich da, wo Menschen das in Anspruch nehmen und sagen, hey, wir wollen das Gebet von den Ältesten in Anspruch nehmen. Ich glaube, es ist aber auch schon schön, wenn ihr als Familie füreinander betet. Ich glaube, auch da drin liegt der grosse Segen. Also, dort wirklich auch das dürfen wahrnehmen und vielleicht ganz Neues entdecken, was Gott in euer Leben hineinlegt, vielleicht auch für so Situationen. Wir sind im Moment auch als Seelsorgeteam dran, uns noch Gedanken zu machen, wie können wir noch mehr im Rahmen des Gottesdienstes oder nach dem Gottesdienst wirklich das so anbieten. nicht als etwas, wo du jetzt musst sagen, hu, jetzt fährt bei uns auch irgendetwas an, sondern als das, was Gott in unsere Gemeinde hineingelegt hat. Und einander dürfen mit dem dienen, aber auch dienen, so wie es der Dani sagt, wenn eben vielleicht nichts passiert. Wenn es dann heisst, einem Kranken wird geholfen, und vielleicht wird ihm dann geholfen, durch das, dass er einen Bruder oder eine Schwester hat, die ihn trägt. Und wo du weisst, hey, da betet jemand für mich. Genau. Gaben sind keine Berechtigung mehr, über die Verantwortlichen der Gemeinde zu erheben oder hinwegzusetzen. Es kann jemand sagen, ja, ich habe jetzt Gaben bekommen. Also das Krasseste, was ich mal erlebt habe, war, dass eine Frau zu mir kam und gesagt, Frank, ich habe Gaben von der absoluten Erkenntnis im Wort Gottes. Wenn du irgendeine Frage hast, also, und ich so, huch, okay. Und die hat das wirklich geglaubt. Wir haben gewisse Stellen miteinander anschauen. Und die ist dann auch mit in der Predigt zum Teil aufgestanden und hat mich dann hurtig korrigiert. Auch wenn sie völlig falsch ist gelegen. Wir haben Diskussion über das Reich Gottes. Und sie hat, Frank, du bist ein Irrlehrer. Reich Gottes fängt erst wieder an, wenn Christus zurückkommt. Und ich sage, also in meiner Bibel steht, Reich Gottes ist durch Christus in die Welt gekommen. Und durch das, dass Jesus in mir lebt. Also, strubi Sachen, aber sie hat einen Haufen Gutes erzählt und die Leute sind völlig abgefahren. Und sie hat sich quasi wie über die Verantwortung der Ältesten erhoben. Und selbst wenn sie die Gabe hatte, was sie schon rein von der Bibel her nicht haben kann, weil die Bibel ganz klar sagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Gabe, auch wenn wir eine Gabe haben, sei es in der Lehre und so weiter, wir sind einander verantwortlich. Also auch wir als Pastor, der Gemeindeleitung, wir können hier vorher einfach auch nicht. Darum bin ich froh, ist der Urs da, der kann dann nachher uns Massregeln als Pastor, obwohl so schlimm wird es nicht sein. Genau. Aber einfach, dass wir da auf der gleichen Ebene stehen und nicht jemand, der Gabe hat, sagt, hey, ich habe jetzt das überkommen, sondern sich wirklich als Teil vom Leib versteht und weiss, ich bin eingefügt in ein Ganzes, auch in eine Gemeindeordnung rein. Gab sie nicht. Für selbstsüchtige Wünsche haben wir eigentlich schon gegeben. Gaben können auch vom Teufel nachgeahmt werden. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns das bewusst sind und das auch prüfen. Wird Gott erhöht oder Menschen erhöht? Merke ich auch zum Teil so, ob jetzt Heilungsveranstaltung oder was auch immer. Die haben auch schon ein bisschen dazugelernt, aber es gibt gewisse Sachen, wo du am Schluss musst sagen, um wer ist es jetzt hier eigentlich gegangen? Ist es um Jesus gegangen oder ist es um den gegangen, der heilt? Und wenn ihr abhängig werdet von jemandem, der heilt, dann muss ich sagen, dann geht es nicht mehr um Jesus. Also wenn ihr abhängig werdet von uns Pastoren, dann ist eine gefährliche Tendenz da. Es geht nicht um uns, es geht um Jesus. So, wenn wir euch nicht zu Jesus führen können, sondern nur zu uns her, das sind gefährliche oder schwierige Situationen. Also wird Gott erhöht oder werden Menschen erhöht? Werden die Gläubigen erbaut? Also passiert etwas zur Auferbauung? Führt mich das näher zu Jesus? Wird die Abhängigkeit von Gott gefördert? Eigentlich auch wieder mit dem Ersten zusammen. Führen wir Menschen in die Abhängigkeit zu Gott, zum Wort Gottes? Oder führen wir sie in die eigene Abhängigkeit? Werden die Menschen fremd beherrscht oder bleiben sie selbst beherrscht? Also wenn ihr nicht mehr entscheiden könnt, was mit euch geht, der Dani wird nächstes Mal wahrscheinlich dort auch noch ein bisschen, oder dem letzten Mal werden wir sicher das auch noch thematisieren. Also da, wo wir fremd beherrscht werden und wir können nichts dagegen tun, das ist nicht der Heilige Geist. Das ist etwas, Gottes Geist zwingt uns zu nichts. Jesus zwingt uns zu nichts. Aber da, wo Menschen beherrscht werden von etwas, da ist definitiv nicht Gottes Geist im Werk. Werden die Menschen zur Wachsamkeit ermuntert? Einfach auch zu sagen, pass auf, prüf. Wir sind aber etwa vor zwei Wochen waren wir in einer Gebetskonferenz, wo wir für Menschen gebetet haben und dort zum Teil Eindrücke weitergegeben haben. Und wo wir auch ganz klar den Leuten gesagt haben, schau, prüf die Sachen. Das war ein Eindruck, den mir Gott geschenkt hat, und dort auch zur Wachsamkeit und wirklich die Leute auch in die Eigenverantwortung führen. Werden die Menschen zur Aktivität, zum Einsatz von ihren Gaben angeleitet? Da, wo Menschen einfach in die Passivität hineinkommen und sagen, ah, ich lasse mir es einfach gut gehen und nicht selber aktiv werden, da sind wir auf einem schwierigen Terrain. Ich merke gerade im Bereich des hörenden Gebets hat sich einmal zur Zeit, als ich in der Altstätte war, sind alle pilgert irgendwo her, haben andere Leute für sich hören und haben gesagt, wow, jetzt redet Gott endlich zu mir. Und ich merke, das ist eine extrem gefährliche Entwicklung. Ich bin absolut für hörendes Gebet, dass wir lernen, auf Gott zu hören. Aber das kann jeder selber. Wir können einander dienen mit dem. Aber wenn das uns abhängig macht, quasi wie das Horoskop zu lesen, zu irgendjemandem zu rennen und zu sagen, oh, ich muss wieder wissen, was denkt Gott jetzt. Dann muss ich sagen, Leute, sind wir also im magischen und esoterischen Bereich. Es hat nichts mit Glauben zu tun. Und dort wirklich vorsichtig zu sein, werden die Menschen zur Aktivität, zum Einsatz letztendlich von ihrer Gottesbeziehung, von ihren Gaben angeleitet oder werden sie letztendlich abhängig gemacht. Ich glaube, das ist etwas, was wir sehr auch im Auge behalten müssen, schauen, wo uns der Teufel da das Bein stellen will. Gaben sollen trainiert werden. Gaben sind nicht einfach etwas, das schon gerade von 0 auf 100 da ist. Ich weiss von Leuten, die von 0 auf 100 eine Sprache geschenkt bekommen. Das ist ein wunderbares. Ich bin froh, habe ich jetzt da nicht, jetzt muss ich Englisch nicht mehr lernen, aber das wäre natürlich das Zähne, wenn du einfach so eine Sprache geschenkt bekommst. Aber das ist etwas, wo wir dürfen trainieren. Wenn du den Eindruck hast, du hast Gabe, eine Andacht zu machen, die Kinder hören dazu, dann trainiere das. Dann sag nicht, ah ja, jetzt die Gabe geschenkt bekommen, weißt, ich brauche gar nicht mehr vorzubereiten. Was haben wir für einen Text? Ja, gut, das wäre falsch. Gaben sollen wir trainieren. Wir sollen dranbleiben. Das ist auch bei all diesen Sachen, also wenn wir sagen, ja, predigen können wir jetzt und wir tun nichts dafür. Wir trainieren nicht. Der Wilf Gasser hat immer gesagt, ich finde das gut, sagt immer seiner Gemeinde, meine beste Predigt kommt erst noch. Und das zeigt etwas von dem, ich will unterwegs sein. Auch wenn jemand sagt, mal, da habe ich jetzt wirklich gehabt, hat Gott mir begabt, können zu sagen, aber meine beste Predigt kommt erst noch. Und das möchte ich von mir auch können sagen und sagen, ich möchte da dranbleiben und nicht einfach sagen, ja okay, ich bin jetzt einfach begabt, also habe ich es. Wichtig, auch Gaben müssen nicht perfekt beherrscht werden, Fehler sind erlaubt. Viele lassen sich wieder voll hindern, dass sie das Gefühl haben, ja, aber so gut kann ich es nicht, ich mache immer noch Fehler. Und gleich, wenn du dein Umfeld hörst, sagen sie, hey, das, was du als Fehler bezeichnest, realisiere ich nicht mal. Lass dich nicht von dem hindern dran, außer das wäre eine gravierende Sache, wo du musst sagen, ja, wahrscheinlich ist es nicht die Gabe. Aber ich glaube, das ist mehr oft unser Problem. Gaben sind zum lebenslangen Gebrauch bestimmt. Ich habe da nicht in dem Sinne eine Bibelstelle gefunden, aber ich habe keine gefunden, die sagt, das sei nicht so. Ich glaube, wenn du mal Gabe geschenkt hast, bekommen, dann hast du sie. Und dann stellt Gott die nicht einfach wieder ein. Vielleicht kann sich da oder dort mal etwas verändern, auch ein bisschen in der Ausprägung, auch vom Alter her. Aber da, wo Gott dich begabt hat, durch eine Geistesgabe, da hast du sie, für sie wirklich können, eigentlich ein Leben lang einzusetzen. Gaben können uns weitere geschenkt werden, das haben wir schon kurz angeschaut. Ich glaube auch, dass in bestimmten Situationen du eine Geistesgabe kannst bekommen, die du vielleicht einmalig hast und nachher nie mehr. Ich würde dem anderen zwar jetzt ein bisschen widersprechen mit dem lebenslang, aber ich glaube, es gibt Situationen, wo du vielleicht herausgefordert bist, für einen Kranken zu beten und du erlebst, wie der gesungen wird, aber du erlebst es nachher nie mehr. Aber Gott hat keinen anderen gehabt, der hat dich gebraucht. Der hat dich beschenkt mit dem, was er gebraucht hat. Gaben zeigen mit der Zeit auch echte Früchte. Also Gaben ist nicht einfach etwas, wo du einfach sagst, ich diene damit, sondern da, wo wir wirklich Geistesgabe bekommen haben, wo Gottes Geist durch uns wirken kann, dann stehen Früchte. Da passiert etwas. Nachher im Blick auf einen richtigen Umgang, Gabenprojektion ist extrem gefährlich. Es kann sein, dass du extrem begabt bist in einem Bereich. Vielleicht ist die Gabe zum Beispiel Gastfreundschaft. Du musst sagen, du hast so ein Herz, vielleicht auch von der Barmherzigkeit. Du hast heute einfach jedes Wochenende Pfropfen voll mit Leuten. Und sagst, aber jeder Christ müsste das eigentlich machen. Also was sind das alle anderen für komische? Wieso haben die nicht immer das Haus voll? Gut, wie alle bei dir sind, kann beim anderen niemand mehr sein. Aber, aber einfach, wo projizieren wir manchmal da, wo Gott uns begabt hat, vielleicht auf andere und haben das Gefühl, ja, aber das müssten doch eigentlich alle können. Das müssten doch eigentlich alle machen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir dort nicht für anfangen projizieren. Wenn du so wärst wie ich, du müsstest schon so sein. Sondern ich glaube, wieder im Bild vom Leib gesprochen, wir sind alle unterschiedlich begabt und sollen einander darin ergänzen. Und dürfen vielleicht auch ruhig mal sagen, das muss ich jetzt nicht tun. Genau. Es gibt ganz viele Bereiche, wo man sagen kann, wir sind aufgefordert, alle, wir sind aufgefordert zum Glauben. Aber einer ist wirklich, hat eine Geistesgabe, die wirklich, jetzt wieder im Bild gesprochen, wirklich an Berge versetzen kann. Also, dem sie glauben, da bewegt sich etwas. Und da gibt es, ich habe die irgendwo aufgeschrieben, da sind wir schon, bin ich drüber gerasselt. Es gibt verschiedene so Punkte, wo die Bibel uns auffordert und sagt, betet, seid anhaltend im Gebet. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die Gabe vom Gebet haben, da passieren ganz andere Sachen, als wenn das gewöhnliche Fussvolk betet. Aber das heisst nicht, dass ich einfach sage, okay, ich bete nicht mehr. Und ich denke, es gibt verschiedene so Sachen. Man sagt manchmal so im Putzdienst, okay, das muss auch einfach jeder. Ich habe wo bin ich daheim gewesen? Und nachher haben wir da, ich weiß nicht, wer kennt die Sendung Undercover Boss? Vielleicht hat die auch schon jemand gesehen. Ich habe die einfach mal gesehen. Also, es ist wirklich eine coole Sache. Und da ist ein Boss, der hat so ein Hotelunternehmen gehabt und ist einfach als völlig verstellt mit Perücke und so weiter, ist er in sein Geschäft. Und ist den ganzen Tag mit einer Putzfrau unterwegs gewesen. Und das hat mich so bewegt. Die hat gesagt, ich bin im richtigen Platz, ich putze so gern. Ich halte das Haus so gern, also das Hotel. Und dann muss ich sagen, da ist wirklich jemand am richtigen Platz. Und ich habe mir gewünscht, so müsste es in der Gemeinde sein, dass jeder so strahlt und eigentlich auch das WC so strahlend putzt und sagt, hey, so cool. Ich freue mich über jeden Dreck, der da ist, dann habe ich nämlich etwas zu tun. Also, wenn ihr das habt, dann habt ihr wahrscheinlich Gabe vom Helfen. Dann meldet mich sofort beim Putzteam. Die suchen, glaube ich, immer wieder Leute. Aber das heisst nicht, dass wir einfach jetzt sagen, okay, wir schicken nur die. Es ist, glaube ich, einfach etwas, was wir alle können. Also, ich habe immer gesagt, also, wenn ich nichts machen kann, dann kann ich noch einen Scheiss reinputzen. Das bringe ich schon. Also, ich bin mein ganzes Leben im Altersheim aufgewachsen. Und dort haben wir zuerst, wo wir gelernt haben, die WC-Putzen und Zimmer putzen. Und das kannst du jetzt einfach. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dort eine Geistesgabe habe, aber Begabung ist sicher vorhanden. Genau.
Ist es aber nicht auch so, also obwohl man eine Gabe hat in einem Bereich, heisst das noch lange nicht, dass man immer alles, was man in diesem Bereich macht, mit Freude macht. Also mir stinkt es ja auch. Ich habe schon das Gefühl, ich habe eine Gabe zum Predigen, aber sie stinkt aber enorm. Predigt vorbereitet. Und hier geht es ja wahrscheinlich hoffentlich. Also ich glaube, eine Gabe haben heisst ja noch nicht, dass man immer mit Juhe und Halleluja dran geht. Und dann glaube ich, gibt es ja auch noch, also ich sage immer, ich sage meinen Kindern immer, also gewisse Sachen, die muss man einfach machen. Das ist einfach so, ob man eine Gabe hat oder nicht. Sorry, aber das ist jetzt einfach so, ohne Gott zu nicht. Und schießt dann vielleicht da, aber don't be, muss einfach gemacht sein.
Das glaube ich auch. Ja. Also, das, was der Dani sagt, mir ist vielleicht manchmal schon am Kämpfen oder vielleicht auch am Leiden mit der Gabe, die man geschenkt hat. Darum habe ich auch gesagt, seid froh für jede Gabe, die ihr nicht habt. Also, ihr habt manchmal weniger Probleme mit etwas, das ihr nicht habt, als ihr hättet. Darum quasi zu sagen, oh, das wette ich, oh. Manchmal ist man froh, wenn man es nicht hat. Kommt, bringen hier nachher noch. Gabenberge immer gefahren, eben gerade vom Vergleichen, von der Selbstüberschätzung oder auch von Minderwertigkeit, dass wir das Gefühl haben, ja, aber das, was ich habe, ist doch, ja, sollte schon etwas anderes sein. Hey, freu dich an dem, was du hast. Auch wenn es nur eine Zehen ist, im Bild gesprochen vom Leib. Es braucht dich, du bist wichtig. Und wenn der Paulus sagt, das Geringste ist manchmal das, was das Wichtigste ist im Ganzen, dann bist du vielleicht das Wichtigste im Ganzen. Und wenn du es lässt, verkümmern, dann leidet das Ganze, der ganze Leib dran. Gaben sind nicht einfach so nach Lust- und Laune-Prinzip, sondern wir haben es gehabt, Gott teilt uns das zu. Hat aber oftmals mit unserer natürlichen Begabung etwas zu tun, ist oft auch nicht einfach etwas, das uns völlig entgegensteht. Also viele haben ja das Gefühl, wenn ich mir jetzt Gott ganz zur Verfügung stelle, dann schenkt er mir sicher die Gabe vom Missionar und dann lande ich irgendwo im Busch. Also da merke ich, das ist immer so die Vorstellung, wo gewisse einfach Horror davon haben und sagen, Leute, lasst mich einfach in Ruhe mit diesen Geistesgaben, wenn der nämlich mir die Gabe vom Missionar schenkt und ich muss nachher irgendwo so in ein Negerhütli. Ja, aber das ist so die Vorstellung und mit dem hat man, glaube ich, manchmal Angst gehabt. Aber wenn ihr euch noch einmal in Erinnerung ruft, das erste Charis, Gnadengabe, etwas vor Freude, auch wenn es manchmal auch Leiden bedeutet, aber es ist etwas, was Gott uns gerne schenkt und was eigentlich ein Freudengeschenk sein sollte und nicht etwas, was uns nur ein Leben lang plagt. Und Dani hat auch etwas Freude beim Predigen. Und ich gehe, also das ist... aber ich mein... Genau. Genau. Gaben, die ich nicht habe, sind ein Grund zum Feiern. Haben wir schon angeschaut. Ich habe einfach das Gefühl, wir schauen manchmal auf das, was wir einfach nicht haben. Und es macht uns eigentlich mehr betroffen. Wir haben das Gefühl, oh, das wette ich, und so weiter. Und sagen, freue dich doch an dem. Freue dich doch, dass der anders hat. Und dort haben wir, glaube ich, weiß nicht, ob es mit unserer Gesellschaft ist, aber das ganze Liebdenken ist uns manchmal wirklich fremd. Ich merke auch, wie wir uns schwer tun, einander wirklich in der Ergänzung, oft die Ergänzung voneinander zu sehen. Wir sehen die Andersartigkeit des anderen und wir ärgern uns unter Umständen darüber und sagen, statt zu sagen, wow, hey, du ergänzest mich ja, aber wir lassen uns oft nicht auf das ein. Und ich merke, das ist, glaube ich, in der Gemeinde wirklich manchmal wie eine Blockade, wo ich manchmal schon den Eindruck habe, ja, und gleich zu merken, hey, da liegt so viel drin, wenn wir dort das Miteinander, das sich gegenseitig ergänzen, noch mehr würden finden und daran arbeiten. Gab es keine Belohnung für Treue, haben wir auch schon gehabt. Und Gabe und Berufung passen in der Regel zusammen. Also du wirst sicher nicht in den Busch geschickt und müsstest dort irgendwie eine Lobpreisband. Hast Gabe vom Lobpreis, ja, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber einfach Berufung und Gabe passen zusammen. Also das geht nicht auseinander. Und das Wichtigste, Gabe kommt aus der Verbindung zu Jesus. Also ich komme nicht einfach in dem, dass du so ein bisschen durch den Wald läufst und dann fliegt dir das zu, sondern für mich ist das immer wieder das Wichtigste. Ich muss sagen, wir sollen nicht die Gabe suchen, sondern den Geber. Und wir haben es, glaube ich, am ersten Abend gehabt, das mit der Taube, wo der Augustinus, glaube ich, oder Spurgeon, wo er gesagt hat, die Taube ist angekommen, als er auf die Taube geschaut hat, ist sie wieder vorgeflogen. Sondern wir sollen auf Christus schauen. Oder auch so, wie es Markus 16, 17-18 sagt, quasi denen werden Wunder und Zeichen folgen. Aber nicht denen, die sich auf die Wunder und Zeichen ausrichten, sondern denen, die sich auf Christus ausrichten. Wir haben es, glaube ich, hier vor schon mal demonstriert, wo da drei hintereinander nachgelaufen sind. Und wenn du nachher nicht mehr auf Christus dich konzentrierst, sondern plötzlich auf Gaben, dann läuft er nämlich Christus davon. Also er läuft nicht davon, aber du verlierst ihn aus dem Blick. Und wir sollen ihn im Fokus haben. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten. Es gibt die Begebenheit von Simon, der ja zum Beispiel hat... Nein, das kommt nachher noch, genau. der Markus im Markus-Evangelium wirklich, wo das klar zum Ausdruck bringt, Gaben folgen und in der Ausrichtung letztendlich auf Christus. Noch ganz kurz der letzte Teil. Was hält mich ab vom Einsatz meiner Gaben? Wir glauben Gott nicht. Es kann sein, dass du dir sagst, ja, das mit diesen Geistesgaben. Ja, das ist einfach so ein bisschen das, was du gut kannst. Ich glaube, dort liegt manchmal ein Knopf drin. Gaben sind nicht einfach nur natürliche Feinde.